exponential.
Exponential change.
Exponential.
Exponentielle Wachstum.
Exponentiellen Anstieg.
Exponentially improving technologies.
Exponential growth.
These exponential curves are not going away.
Ja, herzlich willkommen zum Exponential Talk, das Update für digitale Köpfe. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Philipp Bouteiller und wir haben uns heute eine sehr spannende Persönlichkeit in den Podcast eingeladen.
Hallo Nico, ja, das ist richtig. Bevor wir das allerdings verraten, wer es ist, wen wir hier haben, gehen wir mal ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit. Vor 50 Jahren genau, nämlich 1972, wurde eine MIT-Studie veröffentlicht, also vom Massachusetts Institute of Technology in Boston. Und diese Studie hatte der Club of Rome in Auftrag gegeben. Der Titel lautete Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Eine der Kernaussagen lautete, die natürlichen Ressourcen würden in wenigen Jahrzehnten erschöpft sein, wenn Menschheit und Wirtschaft weiter wüchsen wie bisher. Dieser Bericht wurde nicht nur in 30 Sprachen übersetzt, sondern als Buchform wurde er über 30 Millionen Mal verkauft. Nicht ohne Grund wird diese Veröffentlichung als eine der wichtigsten überhaupt im Kontext des Klimawandels angesehen.
Ja, 30 Millionen Mal verkauft, das ist schon ziemlich beeindruckend. Da stellt sich direkt die Frage, warum war der Bericht so erfolgreich?
Es war das erste Mal, dass eine Computersimulation gemacht wurde in größerem Umfang und dabei wurden 5 Tendenzen herausgearbeitet oder 5 Korrelationen im Prinzip untersucht, die eine globale Wirkung haben und die wurden wahnsinnig kontrovers auch diskutiert. Heute nicht mehr so, aber damals. Nämlich erstens ging es um die Industrialisierung, zweitens um den Bevölkerungswachstum, dann kam Unterernährung dazu, Ausbeutung von Rohstoffreserven und fünftens die Zerstörung von Lebensraum durch Umweltverschmutzung.
Anfang der 1970er Jahre hat der Club of Rome einen Bericht in Auftrag gegeben. WissenschaftlerInnen des renommierten MIT sollen untersuchen, wie sich die Weltwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten entwickeln wird. Ob unser Umgang mit den Ressourcen nachhaltig ist. Spoiler ist er nicht.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, 1972 stellte der Club of Rome seine Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft vor. Die Grenzen des Wachstums haben die Diskussion über Ökologie und Ökonomie angefacht.
Ja, und damit wurde zum ersten Mal deutlich aufgezeigt, wohin das stetige Wirtschaftswachstum führen würde. Dieser Bericht wird auch als das Ursprungsdokument des ökologischen Denkens angesehen. Oder anders gesagt, seit 50 Jahren wissen wir also über die Grenzen des Wachstums Bescheid, aber haben doch nicht annähernd die nötigen Konsequenzen daraus gezogen. Ganz im Gegenteil kennt der globale Ressourcenverbrauch nur eine Richtung. Wir nutzen immer mehr Ressourcen und zerstören damit immer weiter unsere Lebensgrundlagen. Vom Klima über die Biodiversität, unsere Welt wird in einem rasanten Tempo ausgebeutet und ein Ende ist nicht absehbar. Unsere politischen und gesellschaftlichen Antworten darauf sind nicht ausreichend. Oder um es in den Worten unseres heutigen Gastes zu sagen, so reicht das nicht. Und die Situation spitzt sich ja auch immer weiter zu. Mittlerweile sehen wir einen Teil junger Menschen, die sich die letzte Generation nennen. Was passiert also mit einer Gesellschaft, mit einer jungen Generation, wenn absehbar ist, dass wir auf eine dystopische Zukunft zusteuern, wenn wir jetzt nicht handeln? Welche Rolle spielen exponentielle Entwicklungen und wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder heraus? All das möchten wir heute mit unserem Gast, Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, besprechen. Er ist Umweltwissenschaftler und Politiker, war von 1998 bis 2005 Mitglied im Bundestag und danach der Co-Präsident des Club of Rome. Daher freuen wir uns heute sehr. Herzlich willkommen, lieber Ernst.
Danke euch beiden.
Ernst, unser letzter Gast war der Nobelpreisträger Klaus Hasselmann, der für den wissenschaftlichen Nachweis, dass der Klimawandel von Menschen verursacht wird, den Nobelpreis erhielt. Aus deiner Perspektive, aus deiner Retroperspektive, wie hat sich die Thematik rund um den Klimawandel entwickelt?
Professor Hasselmann hat den Nobelpreis bekommen für eine großartige Entdeckung im Bereich Klima. Und in der Zwischenzeit ist natürlich Klima ein Politikum allerersten Grades. Und da gibt es zunächst mal eine gute Nachricht. Als ich Mitglied im Deutschen Bundestag war, das war so 1998 bis 2005, da kostete eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom 2 D-Mark. 1 Euro ungefähr. Heute kostet sie in Deutschland nur noch 5 Euro Cent. Und wenn man nach Algerien geht, kostet nur noch einen Eurocent. Das heißt, die klimafreundliche Solarenergie schlägt heute preislich jede andere Energie, insbesondere Atomenergie und Kohleenergie. Das heißt also, jetzt geht es im Wesentlichen darum, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien, gehört auch die Windenergie dazu, so forcieren, dass niemand mehr auf die törichte Idee kommt, jetzt wieder neue Atomenergie oder Fusionsenergie oder so etwas aufzubauen, was viel teurer und sehr viel riskanter wäre.
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dass wir in Deutschland schon so weit sind, hat ja auch mit dir zu tun und auch mit dem wundervollen Hermann Scheer. Wie ist das damals gekommen?
Wunderbare Geschichte. Ich kannte den Hermann Scheer in friedenspolitischen Fragen schon seit Jahrzehnten. Und dann waren wir zusammen in der gleichen Fraktion, in der SPD. Und dann hatte er den Entwurf eines Erneuerbare-Energien-Gesetzes selber gemacht mit ein paar Juristen und so. Das hat er gut gemacht. Und dann hat er es dem zuständigen Minister vorgelegt mit der Bitte, daraus eine Kabinettsvorlage zu machen. Und der hat sich ausgerechnet, wenn jetzt auf einmal alle Deutschen eine kostendeckende Vergütung für die Herstellung von Solarenergie verlangen, dann ist Deutschland in kürzester Zeit pleite. Denn wer soll das alles bezahlen? Und dann hat er gesagt, nein, mache ich keine Kabinettsvorlage. Und da kam der Hermann zu mir und sagte, also ich krieg das nicht gebacken. Die Regierung will nicht. Und dann haben wir uns geeinigt, jetzt gehen wir zu unserem Fraktionsvorsitzenden, das war damals Peter Struck, und sagen, wir hätten gerne bei einer der nächsten Fraktionssitzungen einen Tagesordnungspunkt Erneuerbare Energiengesetz mit Diskussion, mit Abstimmung. Und Peter Struck war ein unglaublich anständiger Mann, auch als Fraktionsvorsitzender sowieso. Und er sagte, ja, kommen da zwei Fraktionskollegen zu mir, dann machen wir das. Und dann hatte Hermann Scheer eine glanzvolle Rede gehalten, in der er unter anderem betont hat, die sogenannten Economies of Scale. Wenn auf einmal alle Energie aus Sonnenlicht machen, dann wird das sehr schnell billiger. Wir haben eine Stunde lang diskutiert und dann eine Abstimmung. Da waren zwei Drittel der Fraktion dafür. Und dann hat der Fraktionsvorsitzende genickt. Und dann stand Gerhard Schröder auf, der Kanzler, und sagte, der Genosse Hermann Scheer hat uns einen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir haben diskutiert, wir haben abgestimmt. Das ist jetzt der Gesetzentwurf für die SPD-Fraktion.
Wahnsinn.
Die Grünen waren happy und damit ist es gekommen. Und dann ist genau das eingetreten, was Hermann Scheer gesagt hat. Es wurde von Jahr zu Jahr zu Jahr immer billiger und heute ist es unschlagbar.
Ja, und damit haben zwei Menschen, nämlich ihr beiden, im Wesentlichen eine echte Revolution ausgelöst.
Es war wahrscheinlich diejenige Entscheidung in der Rot-Grün-Koalition von 2008 bis von 1998 bis 2005, die weltweit die größte und positive Wirkung gehabt hat. Die Chinesen haben das sofort kopiert und haben dann mit ihren Economies of Scale auf einmal 10-mal so viel Photovoltaik herstellen können. Und das heißt, wir haben dann im Wesentlichen noch verdient mit Systemverbesserungen mit Sonnenenergie.
Nun bist du ja eigentlich Physiker und das merkt man auch immer wieder im strukturierten Denken. Du hast in Hamburg studiert und auch in Diplom abgeschlossen, 66. Und dann ist was Interessantes passiert. Also ich ging neulich in Holstein bei unserem Landhaus da an einem Knick vorbei, da stand der Bienenkorb des Züchters oder Bienenkörbe und die waren vorne angemalt mit verschiedenen Symbolen in verschiedenen Farben und zwar jeder unterschiedlich. Warum?
Nein, weiß ich nicht, aber sag's mir.
Jetzt auf eine Promotion hinaus zum Formensehen der Bienen.
Ach so, ja, völlig richtig. Ja, da habe ich dann, ich wollte sowieso Biologe werden, aber jemand hatte mir gesagt, das, was man damals in der Biologie lehrte, war von vorgestern. Und dann habe ich erstmal Physikdiplom gemacht und bin dann in die Biologie gegangen und tatsächlich bei meinem Doktorvater, Professor Bernhard Hassenstein in Freiburg durfte ich. Und da hatte der Nobelpreisträger von Frisch schon die Bienen untersucht, auch in Bezug auf ihr Verhalten und so weiter. Und dann war aber noch unklar, wie das in deren Gehirn eigentlich funktioniert. Und mein Doktorvater sagte, das wäre doch mal eine Fragestellung. Kann man nicht herausfinden, wie die das machen? Dass sie zum Beispiel Blüten unterschiedlicher Art, die einen fruchtbar, die anderen nicht, sofort im Anflug erkennen und damit sehr ökonomisch umgehen mit dem Honig. Das heißt also, das war wahnsinnig interessant. Ich habe längst nicht alles rausgebracht, aber immerhin nach 3 Jahren war ich fertig mit dem Doktor. Herr von Frisch hat dann ausdrücklich gesagt, dies wird in dem besten Journal, das wir haben, abgedruckt. Also insofern war ich dann ein halbwegs guter Biologe.
Also Physiker, Biologe und Politiker.
Ja, ich bin dann, als ich in Hamburg war, bin ich nicht in die SPD gegangen, weil das wäre einfach Opportunismus gewesen. Da war Hamburg sowieso gut. Aber in Freiburg war alles schwarz. Und da bin ich in die SPD eingetreten. Dachte, nee, also jetzt müssen wir was Neues machen. Und da war ich alsbald Juso-Vorsitzender. Und dann habe ich eine Sache zuerst gemacht, nämlich eine Arbeitsgruppe Bildung. Es hatte mich wahnsinnig geärgert, dass in meinem Altersjahrgang 6% Hochschulzugang hatten und 94% nicht. Na. Das fand ich so skandalös. Ich meine, ich gehörte zu den Privilegierten. Aber die 94% sind ja mehr als die 6. Das heißt, also wir müssen dringend dafür sorgen, dass im ganzen Volk alle, die es möchten, gerne auch die höheren Aufgaben der Bildung an den Universitäten kriegen können. Und dann habe ich noch eine andere Arbeitsgruppe gegründet, nämlich eine Arbeitsgruppe Außenpolitik, weil ich hatte gehört von einem jungen Mann in Berlin, der hieß Willy Brandt, und ich dachte, der will ja nun wirklich den Kalten Krieg überwinden. Ist ja großartig, den müssen wir unterstützen. Und das heißt, also ich war dann als Juso-Vorsitzender alsbald landesweit bekannt und bin damit auch auf Hermann Scheer gekommen. Der war sehr glücklich genau darüber, weil er sagte, Bildung und eine gute Außenpolitik. Also da habe ich dann gedacht, nur über Bienen Bescheid zu wissen, ist nicht gut genug. Wir müssen auch über unsere Gesellschaft nachdenken und wie es ihr besser gehen kann. Und dann muss man natürlich Freunde haben, immer wieder kultivieren und dafür sorgen, dass man nicht als verrückter Einzelgänger gilt. Da muss man sehr gut zuhören. In der Politik, das weiß Nico natürlich auch, da muss man sehr gut zuhören.
Ja, und nicht nur Freunde, sondern du hast auch eine große Familie, die nicht ganz unbedeutend ist, hat ja einige große Namen hervorgebracht. Wie weit hat dich das in deiner steilen Karriere, die du ja zweifelsohne hingelegt hast, getragen?
Naja, also mein Vater der war selber ein großartiger Physiker, aber der hatte einen jüngeren Bruder, der hieß Richard von Weizsäcker. Und der war immer bei der CDU und ich war bei der SPD. Und trotzdem waren wir menschlich und politisch richtig befreundet. Ah. Ich fand, der ist richtig. Und er fand umgekehrt meine Sachen in der SPD auch richtig. Und das heißt also, auf das Parteibuch kam es uns weniger an, als auf die Qualität.
Ich glaube, ein Punkt, der immer sehr wichtig ist in der Politik, ist das richtige Timing, das richtige Momentum. Man hat meistens nur ein kleines Zeitfenster. Wenn du dir jetzt gerade anschaust, was auch mit Fridays for Future passiert, glaubst du, wir haben das richtige Momentum, um die großen Veränderungen herbeizuführen?
Fridays for Future hat vor ungefähr 3 Jahren angefangen, uns aufzuwecken, haben das großartig gemacht. Der Wahlkampf 2021 hatte ja den großen Inhalt von allen seriösen Parteien, wir wollen Klimaschutz zu einer ganz wichtigen Sache machen. Das hat Fridays for Future sehr stark mit erreicht. Dann kam der fürchterliche Angriff Russland auf die Ukraine und die sogenannte Energiekrise. Und auf einmal war das Thema Klima wieder ein bisschen weg. Das ist eine Riesenkatastrophe. Ja. Wir hoffen natürlich alle, dass dieser Krieg bald zu Ende geht. Und wir müssen uns klar machen, dass die sogenannte Zeitenwende, wie Olaf Scholz das nannte, kompatibel, verträglich wird mit der Langfrist für die Kinder- und Enkelgeneration. Denn es wäre gemein, wenn wir so eine Art von Jetztbesoffenheit hätten. Also nur das, was in den nächsten 20 Minuten passiert, ist relevant. Das ist die Twitter-Generation. Die denken so. Ja. Alles, was mehr als eine Minute alt ist, das ist schon Mittelalter. Das ist natürlich idiotisch. Das hat man ja auch an Leuten wie Donald Trump gemerkt. Der hat immer rumgetwittert und hat nie nachgedacht.
Und das hat, du hast gerade den Bezug perfekt hergestellt, natürlich auch einen Einfluss auf die Politik. Selten sehen wir politische Entscheidungen, die über Jahrzehnte wirken, sondern wenn überhaupt über eine Legislaturperiode. Wenn wir uns jetzt besonders exponentielle Entwicklungen anschauen, die ja besonders im Kontext des Klimawandels überall zu sehen sind, glaubst du auch, dass es ein Problem ist, dass viele dieser Entwicklungen sehr langsam voranschreiten und erst in vielen, vielen Jahren sehr deutlich sichtbar werden und deswegen Politik jetzt noch gar nicht die notwendigen Anpassungen vornimmt und nur innerhalb der Legislatur denkt?
Das ist in der Tat sehr mühsam, manchmal auch frustrierend. Aber gleichzeitig, so ist die Welt. Zur Zeit der Steinzeit war das noch viel, 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 viel langsamer. Und alles nur auf Beschleunigung zu belohnen, ist meistens idiotisch. Mhm. Das heißt also, man muss auch der Gesellschaft, den Intellektuellen, den Technikern, den Ingenieuren, die alle müssen langfristig denken. Mhm. Sonst sind sie nach kurzer Zeit einfach weg vom Fenster. Ja. Also wir müssen damit leben, großartige Entscheidungen, wie zum Beispiel das Ende des Kalten Krieges und Willy Brandts Politik, das hat 2 Jahrzehnte gedauert. Und wenn jemand gesagt hatte, in dieser Woche ist es ja noch nicht passiert, also langweilt uns das. Ja. Das wäre idiotisch gewesen.
Aber diese Kopplung zwischen Bevölkerung, die das zum einen einfordert, dass es relativ sofort passiert, schnell passiert und gleichzeitig eine Politik, die, wenn sie es richtig machen möchte, Zeit braucht, aber das halt von der Bevölkerung nicht gewertschätzt wird. Wie geht man damit um? Also was ist die Lösung daraus?
Also eine Sache, die mir im Laufe der letzten 50 Jahre oder so immer deutlicher geworden ist, man muss darauf achten, dass dasjenige, was man für zwingend notwendig hält, lukrativ wird. Also ich habe zum Beispiel den Begriff der ökologischen Steuerreform sehr früh entdeckt als etwas, was für die Politik sehr nützlich sein kann. Und als ich dann in den Bundestag gewählt wurde, habe ich mich als allererstes wahnsinnig eingesetzt, zusammen mit dem damaligen Finanzminister Oskar Lafontaine, dass wir eine ökologische Steuerreform kriegen. Das hieß, jedes Jahr wird Energieverbrauch ein bisschen teurer, aber die fiskalischen Einkünfte werden verwendet, um den Faktor Arbeit billiger zu machen. So nebenbei. Die Folge davon war, dass für die rechnenden Leute in der Industrie das Wegrationalisieren von Energie lukrativer war als das Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen. Und später hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ausgerechnet, dass die ökologische Steuerreform für Deutschland ungefähr 300.000 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen hat. Und gleichzeitig haben wir die deutsche Autoindustrie dazu gebracht, dass sie nicht mehr Gasguzzlers, nennt man das in Amerika, also fürchterlich verbrauchen, sondern effizientere Autos bauen. Da ist der Import von Öl aus anderen Ländern in Deutschland gesunken und die Mobilität ist gestiegen. In Amerika ist die Mobilität gestiegen und der Ölverbrauch auch.
Ja.
Also lukrativ werden dessen, was man langfristig braucht, das heißt, dann hat man nämlich die geschäftstüchtigen Leute auf seiner Seite und nicht als Gegner.
Aber was sich nicht rechnet, ist auch nicht nachhaltig tatsächlich. Deswegen müssen wir es lukrativer machen, umweltfreundlich zu agieren. Also wir haben 1972 hatten wir den Report an Club of Rome. In den 80er Jahren wussten wir eigentlich alles, mehr oder weniger. Es gab auch die ganzen Bücher dazu. Ich habe sie auch damals alle gelesen, eine Arbeit über das Waldsterben geschrieben. Und dann kam die Wende und jetzt sind wir 30 Jahre später und irgendwie hat man das Gefühl, da fehlt was dazwischen. Was ist passiert? Jetzt kommen wir wieder in so eine Phase sehr starken Aktivismus rein. Es passiert viel.
Ja, also der Club of Rome hat im Jahr 1972 das großartige Buch Grenzen des Wachstums gemacht. Da kommt das Thema Klima aber noch gar nicht vor. Nicht wirklich. Mhm. Das ist erst Mitte der 1980er Jahre von den Wissenschaftlern wie Hasselmann entstanden, dass man merkt, das geht einfach mit den Treibhausgasemissionen. Und das wusste man vorher noch nicht. Und das heißt also, erst Mitte der 80er Jahre kam das in die Diskussion. Da hat man eine Enquete-Kommission gemacht. Die hat dann die ersten Marksteine für Klimaschutz gebracht. Naja, da kam natürlich die Wende, da hatten wir erstmal was anderes im Kopf und das ist auch in Ordnung. Und jetzt muss man dafür sorgen, dass der Klimaschutz lukrativ wird, sich rentiert. Und zwar nicht nur in relativ wohlhabenden Ländern wie Deutschland, sondern auch in Indien. In Indien ist heute ein neues Kohlekraftwerk eine Lizenz zum Gelddruck. Das heißt, die machen das ohne Ende. Und solange das so ist, nützt es nicht sehr viel, wenn wir klimapolitisch vorbildlich sind. Sondern wir müssen mit dafür sorgen, dass es ökonomisch interessant und vernünftig wird, in Indien aufzuhören mit der Kohle.
Womit wir bei der Klima-Außenpolitik wären.
Absolut. Ich bin sehr für eine vernünftige Klima-Innenpolitik, aber das reicht nicht, denn Deutschlands Emissionen sind ungefähr 2% der Weltemissionen. Und die übrigen 98% können wir mit der Innenpolitik nicht beeinflussen. Ja. Wir können immerhin zeigen, dass wir Wohlstand behalten bei vernünftigem Klimaschutz. Na gut, dann hatte der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen im Jahr 2009 den sogenannten Budgetansatz formuliert, der sagte, wir rechnen aus, wie viel Treibhausgasbudget haben wir denn noch, damit nicht alles kaputt geht? Und dann erlauben wir allen Ländern ein pro Kopf gleiches Anrecht auf Treibhausgasemissionen. Aber die alten Industrieländer haben einen großen Teil von ihrem Budget schon verbraucht. Und jetzt müssten wir nach Paraguay und Indien und Kamerun und so weiter gehen und sagen, könnt ihr uns nicht noch ein paar Lizenzen verkaufen, denn die haben noch eine Menge. Und das bezahlen wir dann auch ordentlich. Und dann würde der indische Wirtschaftsminister, der zurzeit der weltweit größte Auftraggeber für neue Kohlekraftwerke ist, da würde der umkippen und sagen, naja, also Sonnenenergie ist ja inzwischen billig geworden und wenn wir Geld verdienen, indem wir unsere Lizenzen an die Deutschen verkaufen oder an andere, dann wird Indien reicher, wenn es aufhört mit Kohle, neuen Kohlekraftwerken.
Ja.
Das ist also eine außenpolitische Geschichte. Frau Baerbock hat das verstanden. Es ist nicht ganz einfach, das dann auch durchzusetzen. Es gibt dann immer Bremser, also zum Beispiel die Südafrikaner, die sagen, ja, wir leben von der Kohle. Also wir können doch jetzt einen Kohleausstieg machen. Und wir können jetzt auch nicht sagen, ja, da müsst ihr eben arm bleiben. Das geht also alles nicht. Die Außenpolitik verlangt auch, dass wir die innenpolitische Situation in anderen Ländern, wie zum Beispiel Südafrika oder Indonesien oder so, verstehen und dann mit den betreffenden Ländern dafür sorgen, dass es ihnen besser geht, wenn sie das Richtige machen.
Was ja auch interessant ist, ist die Entwicklung, dass jetzt Jennifer Morgan, die ehemalige Chefin von Greenpeace und nicht nur Greenpeace Deutschland, sondern Greenpeace International, also durchaus eine enorm relevante Akteurin im Klimaschutz weltweit, dass sie jetzt auch als Staatssekretärin im Außenministerium ist. Also man sieht ja auch ein Umdenken in der deutschen Politik und auf Ebene der Bundesregierung, dass man solche sehr fachkundigen Experten dann zu Staatssekretären ernennt. Hast du da Hoffnung, die du damit auch verbindest, dass mit solchen neuen Personalien die Entwicklung schneller oder auch direkter vorangeht?
Eindeutig. Ich kenne Jennifer Morgan seit 2 Jahrzehnten, schätze sie sehr und sie kann übrigens fantastisch Deutsch. Ja. An sich ist sie Amerikanerin. Und sie kann mindestens aufpassen, dass keine sachlichen Fehler gemacht werden. Das ist sehr wichtig, denn viele machen das, was man so hübsch und angenehm und verkäuflich finden, ohne die Konsequenzen richtig zu begreifen. Da braucht man Leute von dem Kaliber Jennifer Morgan, die dann sagt, halt mal, ihr müsst doch auch die anderen Treibhausgase und nicht nur das CO2 nehmen. Zum Beispiel das sogenannte Lachgas. Das entsteht hauptsächlich in der Landwirtschaft aus der Düngung. Und ein Molekül Lachgas ist 300 Mal so schlimm wie ein Molekül CO2. Das heißt also, wenn wir nicht in der Frage der agrarischen Düngung auch Klimapolitik machen, dann ist das ganze Gerede um CO2 viel schwächer. Also, da brauchen wir Leute, die verstehen die Naturwissenschaft, die Technologie und die Politik. Dieses macht die Jennifer Morgan meines Wissens gut, aber sie konnte auch nicht in Sharm el-Sheikh bei der letzten Klimakonferenz das Rad drehen, weil die Ölländer und die Kohleländer zusammen mit den Chinesen gegen Ende der Konferenz dafür gesorgt haben, dass es keinerlei Beschluss gibt.
Ja.
Eine Frechheit.
Wahnsinn.
Und dass die Chinesen da mitgemacht haben, das nehme ich denen übel.
Im Gegensatz zur Biodiversitätskonferenz, also in Montreal, wurde ja zumindest ein Beschluss gefasst, der in Richtung Schutz und finanzielle Unterstützung für Biodiversität geht. Warum ist das so wichtig?
Naja, die Kausalketten zwischen Menschen, deren Hunger und deren Nahrungsmittel sind eng vernetzt mit Tieren und Pflanzen, die es seit Millionen Jahren auf der Erde gibt. Und im Moment sind wir dabei, durch die rasant wachsende Weltbevölkerung, was idiotisch war und ist, und der Konsum und der schnelle Verkehr, so dass man dann Kiwis aus Neuseeland per Flugzeug nach Deutschland verfrachtet und so weiter. Aha. All das sind riesige Schäden. Und die biologische Vielfalt kann wesentlich dazu beitragen, dass das mindestens gedämpft wird und dass unter Umständen auch in der Pharmazie Neues gefunden wird aus Pflanzen, die bisher noch gar keine Beachtung bekommen haben. Das heißt also, die biologische Vielfalt ist für das Leben der Menschheit lebenswichtig.
Und wenn man in China sieht, wie Menschen mit Pinseln Pflanzen bestäuben, dann sieht man, da ist was ganz, ganz falsch gelaufen.
Völlig richtig. Das ist nun auch wieder die Vergiftung in der Landwirtschaft. Ein ganz großer Teil der Agrarchemie ist Gift und bienenfeindlich. Das heißt also, man muss da auch korrigieren. Ich bin sehr dafür, dass die Landwirte gut verdienen. Aber da kann man nun zum Beispiel helfen, dass die Landwirte Geld bekommen in der Höhe der CO2-Steuer, wenn sie ihre Böden so gut pflegen, dass die Böden exzellente CO2-Fresser sind. Also ein gesunder Boden frisst so viel CO2 wie ein gesunder Wald. Und das muss man dann den Landwirten schenken. Dann können sie es sich ohne weiteres leisten, in Bezug auf Düngung und Giftstoffen, die auch für unsere Gesundheit nicht sonderlich angenehm sind und so weiter, langsam runterzufahren. Das wollte ja auch die EU-Kommission mit ihrem neuen Green Deal. Und am Anfang haben die Bauernschaften von Europa das alles wieder abgeblockt. Es scheint jetzt ein bisschen Bewegung da zu sein. Da glaube ich, dass Cem Özdemir auch auf der richtigen Seite sitzt.
Ja. Ernst, unser Podcast geht ja auch nochmal dezidiert um das Thema exponentielle Entwicklung. Und du hast ja auch enorm viel Lebenserfahrung jetzt schon gesammelt. Wenn du dir anschaust, über dein Leben verteilt, was waren da so die exponentiellen Entwicklungen, vielleicht auch gar nicht so offensichtlich exponentiell im ersten Moment, die dich am meisten beeindruckt haben, die du auch so nicht hättest kommen sehen?
Oder gerne gestoppt hättest.
Das ist auch, ja. Also wichtig war für mich, dass ich 6 Jahre in den USA gelebt habe und dort mit Schrecken gemerkt habe, dass der sogenannte Sozialdarwinismus das Denken beherrscht. Es ist doch gut, wenn die Starken die Schwachen verhauen und ausrotten, und dann wird alles besser. Das hat Herbert Spencer im 19. Jahrhundert als Sozialdarwinismus formuliert und in den englisch sprechenden Ländern, einschließlich England und Australien, ist es leider so, aber in Amerika besonders krass, dass man denkt, der Kampf aller gegen alle ist gut für alle. Das fand ich empörend. Und dann bei Leuten wie Trump hat man auch gemerkt, dass es selbst die Amerikaner merken, dass es empörend ist. Also das ist etwas, was wir als auch zivilisiertes Land wissen müssen, dass der neoliberale Doktrin der Ellbogengesellschaft alle Schwächeren weghauen, eine Katastrophe ist. Dies muss überwunden werden. Auch in der Ökonomie. Man kann eine sehr vernünftige Ökonomie machen, die auf Kooperation statt auf bloßen Frechheitswettbewerb führt. Das war wichtig. Zweitens natürlich, dass man die Naturwissenschaften ernst nimmt, wie zum Beispiel die biologische Vielfalt, den Klimaschutz und so weiter. Da muss man mindestens mal die richtige Physik und Biologie haben. Dann ist es sehr wichtig, dass zwischen Ingenieuren, Wissenschaftlern und Politik eine richtige Dreieckskooperation entsteht. Mhm. Also zum Beispiel, dass man die lichtelektrische Diode einführt anstelle der alten Glühbirne. Das waren die Ingenieure. Und übrigens zwei Japaner, die haben den Nobelpreis bekommen, weil sie das entwickelt haben. Großartig. Aber dann muss die Politik auch dafür sorgen, dass sich das lohnt und nicht nur die alten Kästen. Also Kooperation über die eigenen Steckenpferde hinaus. Das heißt, die Politik muss auch zuhören, was Wissenschaftler und Ingenieure wollen. Sie müssen natürlich auch immer hören, was die ärmeren Menschen im Lande einfach nötig finden und dann auch artikulieren. Also ich finde die Sozialpolitik, das hat Olaf Scholz ja auch sehr deutlich gesagt, ist etwas vom Wichtigsten, damit die Politik sich nicht einfach nur unbeliebt macht. Das ist wichtig. Also das war jetzt so ein halbes Dutzend von Überlegungen, die bei dir, Nico, sicher selbstverständlich sind. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn man schon 83 ist, kann man immer noch denken, das war doch eigentlich ganz vernünftig. Ja.
Mit 83 bist du aktiv wie andere mit 40 nicht. Wie machst du das? Woher bekommst du diese Energie?
Was ist das Geheimnis?
Ja, also erstens habe ich eine wunderbare Frau, Christine von Weizsäcker. Die ist jetzt gerade in Montreal und hat mitgeholfen, dass da richtig formuliert wird bei den Nichtregierungsorganisationen. Wir haben großartige Kinder. Der älteste von denen ist inzwischen Finanzminister im Saarland, Herr Jakob. Und er war lange Zeit der Abteilungsleiter Grundsatzfragen und Internationales für Olaf Scholz im Finanzministerium. Von dem habe ich dann auch immer wieder sehr viel gelernt. Unsere älteste Tochter hatte die Idee, dass wir ein Drei-Generationen-Haus machen, wo also wir Alten, meine Tochter mit ihrem Mann und den Enkeln im gleichen Haus leben. Deswegen bin ich heute der Küchenchef. Einmal in der Woche bin ich das.
Toll, ja. Das hält natürlich fit und man hat den perfekten Austausch über alle Generationen hinweg. Beeindruckend.
Ja. Klaus Hasselmann sagt uns, dass er ein großer Fan sei der Fridays for Future Bewegung. Da sieht er Hoffnung und dass er in Summe eigentlich eher ein Optimist sei. Wie hältst du?
Ja, ich eigentlich auch. Und ich habe die Riesenfreude gehabt, Greta Thunberg persönlich kennenzulernen. Das war in der Schweiz eine Konferenz von Schülerinnen und Schülern. Und dann haben wir noch eine Pressekonferenz gemacht. Da fragte der erste Journalist, sagen Sie mal, Greta, wann ist eigentlich Ihr großer Auftritt? Ich hatte das Eingangsreferat gehalten. Und dann sagte sie, gar keiner. Ich bin hier, um zuzuhören. Zum Beispiel von den Wissenschaftlern hat sie auf mich geguckt. Und was die Schülerinnen und Schüler aus anderen europäischen Ländern denken. Das heißt, die war auch neugierig und bescheiden. Die Presse tut immer so, als sei sie ein aufgeregtes Girl, das immer nur die Medien sucht. Nein, die will lernen. Und das fand ich auch fantastisch. Da bin ich mit Hasselmann genau gleicher Meinung. Mhm. Und Luisa Neubauer macht das auch ganz großartig. Also ich finde es wirklich sehr wichtig, was jetzt so diese letzte Generation Klimaleute machen, finde ich methodisch ein bisschen idiotisch, aber das ist eine andere Frage. Sie haben die richtige Denkrichtung, aber die Methodik müsste sich noch ein bisschen verbessern.
Also du bist ein Optimist, das freut uns zu hören. Lieber Ernst, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir sind sehr gespannt auf dein weiteres Wirken. Vielen herzlichen Dank.
Danke euch beiden und es hat mir eine große Freude gemacht.
Ja, und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Bis demnächst.